und habe dann festgestellt, dass die deutschen Privathaushalte mit die größten Goldreserven der Welt haben. Also völlig absurd. Wir sitzen auf 9.000 Tonnen Gold im Wert von 616 Milliarden Euro. Also das muss man wirklich mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so insane.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel.
Romy!
Ja.
Was geht ab?
Was geht ab? Ich glaube, ich habe letzte Woche davon berichtet, dass wir unseren Retro-Termin hatten mit unserem Trainer, dem lieben Frank. Liebe Grüße an der Stelle. Und den hatten wir letzte Woche. Das ganze Team kam zusammen und wir haben über viele so grundlegende Themen gesprochen oder strategische Themen. Und da ist dann natürlich danach so ein bisschen die To-Do-Liste auf jeden Fall voll, was wir irgendwie umstellen wollen.
Oder? Beispiel.
Beispiel, wir arbeiten ja viel mit Asana, um unsere Aufgaben zu koordinieren. Und wir haben einen sehr guten Prozess, glaube ich, entwickelt für unsere Content-Aufgaben, wie man auch immer wirklich täglich den Fortschritt sehen kann als Key-Accounter, wie viel Content schon umgesetzt wurde, wo ist man bei 90% von der Aufgabe oder bei 75%. Und nachdem das so gut geklappt hat, ging es darum, zum Beispiel den PPC-Prozess auch in der Hinsicht nochmal zu verbessern und nochmal ein bisschen granularer in Asana da vielleicht reinzugehen. Das war so ein großer Punkt, wo wir da jetzt reingehen wollen. Ja. Was geht bei dir, Johannes? Du bist umgezogen.
Ja, ich bin umgezogen, war das große Thema der letzten 2-3 Wochen und auch jetzt heute noch, war ich heute Morgen erstmal 2-3 Stunden mit den Handwerkern noch daheim, die Lampen aufgehängt, Internet geht noch nicht, also das geht gerade bei mir viel. Aber ich hoffe, diese Woche ist das Thema abgehakt, sodass ich wirklich jetzt einfach super konzentriert alle möglichen Themen abarbeiten kann. Gestern habe ich schon einen guten Schritt gemacht und jetzt geht es bei mir die nächsten Wochen viel drum. Einfach abarbeiten, irgendwie Klarheit in die Birne zu kriegen. Viele Leute warten schon Wochen auf meine Antwort und da muss ich jetzt ein bisschen aufräumen.
Sehr schön. Viel Spaß mit der Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge Snox Halting Podcast. Heute haben wir sie endlich hier, die liebe Franzi. Ich habe sie kennengelernt Beirat bei Baby One. Wir beide waren nämlich im Eigenmarkenbeirat bei Baby One, haben so geholfen, einen Kinderwagen zu entwerfen. Dort haben wir uns schätzen und lieben gelernt. Es war wie ein Fest, mit Franzi da zusammenzusitzen. Und ich habe gemerkt, wir hatten insgesamt, ich glaube, 4-5 längere, größere Meetings. Und da ist mir einfach von Mal zu Mal mehr aufgefallen, bewusst geworden, was für eine unglaubliche Expertise sie hat. Und daher habe ich zu Larry und Romy gesagt, sie muss unbedingt in diesem Podcast, wir müssen mit ihr sprechen. Und jetzt ist sie da.
Das stimmt. Johannes hat immer gesagt, die Franzi, ich glaube, ich darf es so sagen, er hat immer gesagt, die Franzi, die ist eine Maschine, die brauchen wir mal im Podcast. Gesagt, getan. Franzi ist die Gründerin von Cisbliss. Hochwertiger, personalisierter Goldschmuck. Schaut euch das gerne immer mal vorher an. Ich finde es immer toll. Wir reden hier so viel drüber, aber ich glaube, es lohnt sich, einmal kurz das Handy in die Hand zu nehmen und Cisbliss auch mal anzuschauen, damit ihr wisst, über was wir heute hier sprechen. Mit Cisbliss hat Franzi am ersten Tag 30.000 Euro Umsatz gemacht in ihrem Etsy-Shop. Da bin ich sehr gespannt. Da habe ich gleich ein paar Fragen dazu. Und verkauft eigentlich Luxusprodukte rein online. Ich glaube, das wirft auch viele Fragen auf, die wir heute Franzi stellen möchten, wie sie geschafft hat, ihre Brand mit Hilfe von Instagram zu skalieren und vor allem, wie man das Vertrauen potenzieller Kunden in dem Luxussegment gewinnt. Deswegen herzlich willkommen, Franzi. Wir freuen uns sehr, dass du heute im Podcast bist.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Du machst ja sehr, sehr viele Sachen. Das ist auch schon im Vorgespräch so ein bisschen rausgekommen. Wenn du auf einer Party jemand Neues kennenlernst, wie stellst du dich da vor, was du machst?
Ey, Johannes, das ist komplett die falsche Frage, weil es so peinlich, weil mir das immer viel zu unangenehm ist. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, ja. Also wenn ich halt irgendwie jemanden treffe, wo ich also sozusagen, wo ich es ernst meine, dann halte ich fest, dann sage ich, ich bin selbstständig. Und versuche das dann möglichst schnell, möglichst langweilig klingen zu lassen, weil es mir immer sau unangenehm ist, irgendwie die ganze Welle loszutreten. Und wenn ich irgendwie auf einer Party bin und dann da eher so ein Bartalk entsteht, dann sage ich auch manchmal, ich arbeite bei der BSR, das ist die Berliner Stadtreinigung, weil da fragt dann auch keiner nach. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe damit irgendwie so ein Thema und ich finde, ich kriege es irgendwie nicht über die Lippen und ich unterhalte mich da auch mit meinen anderen Unternehmerfreundinnen. Ich so, was sagt ihr denn da eigentlich und so? Und auch wenn ich irgendwo angeben muss, was mein Beruf ist, dann schreibe ich auch immer nur selbstständig. Also ich weiß auch nicht, es ist total bescheuert, weil ich das ja auch wirklich nach außen lebe und online eine nicht mehr ganz so kleine Community erreiche, aber irgendwie in so einem direkten Gespräch finde ich es dann immer irgendwie schrecklich unangenehm.
Okay, dann versuchen wir das Feld ein bisschen anders aufzurollen. Wie sieht denn dein Tag aus? Also mit was beschäftigst du dich den Tag über? Du hast ja viele verschiedene Themen, aber wo fließt die Brainpower der Franzi rein?
Also tatsächlich beschäftige ich mich mittlerweile eigentlich mit der schönsten Sache der Welt, nämlich Gold. Und ihr habt es eben schon erwähnt, The Sis Bliss ist das Echtgold-Schmucklabel, was ich gegründet habe 2020. Und ich habe im letzten Jahr noch ein weiteres Unternehmen gegründet, Bliss Bank Capital, wo wir uns zum Ziel gemacht haben, den weltweit ersten in sich geschlossenen Goldkreislauf zu bauen. Und das sind eigentlich die beiden Kernthemen, mit denen ich mich beschäftige. Also wirklich wieder mal eine komplette Branche zu revolutionieren, zu disrupten. Schmuck ist immer noch extrem tradiert, sehr über den stationären Handel dominiert. Auch das Thema Brand hat sich nicht wirklich weiterentwickelt, in meinen Augen in den letzten Jahren. Und das so ein bisschen aufzurollen, dafür bin ich angetreten.
Gibt es da gerade was, was das weiter angeht, was du gerade angesprochen hast mit Sis Bliss Capital, gibt es da Konkurrenzfirmen? Weil ich dachte mir, als ich das dann auch das erste Mal gehört habe, eigentlich ist es doch dieser shady Markt, wo man irgendwie denkt, Gold online irgendwie An- und Verkauf. Gibt es da schon irgendwas in die Richtung oder bist du da die Erste?
Exactly, ja genau. Es ist genau wie du sagst. Es ist halt wirklich einfach nur so, man hat das Gefühl, shady Händler an der Ecke, shady Online-Händler und so Tricky-Trick-Betrüger. Also es ist irgendwie nicht so richtig viel mehr los. Liegt ganz einfach an der Sache, dass all die Leute, die das bisher gemacht haben, damit ja Geld verdienen müssen. Ergo können die eigentlich nur bescheißen, weil der Goldpreis ist ja festgeschrieben. Das heißt, wenn du nicht irgendwie anfängst, so ein bisschen da rumzumurkeln, verdienst du damit ja nichts, weil sonst sagt ja jeder Kunde, im Moment, ich gebe dir ein Kilo Gold, warum kriege ich denn für ein Kilo Gold weniger als das, was ich jetzt irgendwie den tagesaktuellen Preis gegoogelt habe. Und ich hole mal ganz kurz eine Schleife weiter aus, damit ihr irgendwie versteht, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also ich bin ja zu dem ganzen Thema Schmuck total gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Also ich wollte das nicht gründen. Ich habe mich auch am Anfang echt schwer damit getan, zu sagen, dass ich jetzt da so eine Schmuckbude habe, weil das für mich immer eher so ein Fußballerfrauen-Hobby war als irgendwie ein ernsthaftes Business. Und muss wirklich sagen, dass ich niemals gedacht hätte, dass in so einem für mich gefühlt total übersättigten Markt noch so viel Platz für Wachstum und Erneuerung und einfach auch wirklich Disruption ist. Und wie es sozusagen zu den Anfängen gekommen ist, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, aber jetzt erstmal zu Bliss Bank Capital. Ich habe dann eben angefangen, habe dann zum Start der Corona-Pandemie einfach festgestellt, dass wir massiv gewachsen sind. Mein Instagram-Kanal ist sehr schnell gewachsen, der Online-Shop ist gewachsen, habe dann alles ein bisschen umstrukturiert, auch nochmal so ein kleines Rebranding gemacht und habe gesagt, okay, ich glaube, da ist wirklich ein Thema, das funktioniert so gut, ich setz da jetzt erstmal drauf. Und dann sind wir irgendwie losgerannt mit The Sis Bliss, hat sehr gut funktioniert. Und je mehr ich sozusagen in diese Schmuckbranche eingetaucht bin, desto mehr habe ich mich auch mit dem Ursprung des Produktes sozusagen beschäftigt. Und was ja total zu unserer Heritage gehört, ist, dass wir alles an Schmuck in Deutschland fertigen lassen. Das heißt, wir haben eine rein deutsche Produktion. Wir haben, wir produzieren in deutschen Meistermanufakturen und unsere Edelsteine zum Beispiel werden in Ida Oberstein von Hand geschliffen und wir haben schon immer recyceltes Gold verwendet. Aber ich habe mich dann eben auch damit beschäftigt, wo kommt dieses Gold eigentlich her? Und habe dann festgestellt, dass die deutschen Privathaushalte mit die größten Goldreserven der Welt haben. Also völlig absurd. Wir sitzen auf 9.000 Tonnen Gold im Wert von 616 Milliarden Euro. Also das muss man wirklich mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so insane. Und dann habe ich mir überlegt, wie kommen wir denn an dieses Gold? Wie können wir denn dieses Gold im Grunde rekapitalisieren? Und so war dann eigentlich die Idee zu Blissbank Capital geboren, dass wir gesagt haben, wir bauen ein komplett transparentes Unternehmen, arbeiten direkt mit einer Scheideanstalt zusammen, die in Pforzheim sitzt, eine Zweigstelle in Berlin hat, wo unsere Kunden ihr Altgold, also das Geerbte, den geerbten Schmuck, Zahngold, also wir nehmen alles, wo sie das hinschicken können, super easy und unkompliziert. Es geht vom Prozess her so, es gibt so ein kurzes Questionnaire bei uns auf der Seite, das wickeln wir einfach über Pipedrive ab, weil wir natürlich einmal auch wissen müssen, wo kommt das alles her. Wir die laden dann einfach mit dem Handy kurz ein paar Fotos hoch, damit wir sehen, was sie uns schicken. Schicken das an uns, dann wird es eingewertet. Sie bekommen innerhalb von 48 Stunden ein unverbindliches Ankaufsangebot. Das können Sie dann annehmen. Dann bekommen Sie über den vollen Ankaufswert einen Gutschein von This is Bliss. Wenn Sie es nicht wollen, schicken wir es wieder zurück. Das heißt, wir nehmen alle Schnittstellen raus, alle Zwischenhändler raus, dass wir wirklich dem Kunden das bestmögliche Ankaufsangebot machen können und haben auch nicht den Druck, mit Blissbank Capital Geld zu verdienen. Das heißt, das ist erstmal das Unternehmen, mit dem wir Trust schaffen, mit dem wir was Gutes tun, was unser Purpose-Unternehmen ist und am Ende des Tages natürlich auch ein Lead-Funnel für This is Bliss, weil wir zu 100%, also im Moment zu 98%, die Kunden zu sozusagen This is Bliss Käufern machen und aus ihrem alten Gold, das schicken wir dann nach Pforzheim, das wird geschieden, wir gewinnen das Feingold zurück und unsere Goldschmiede kaufen in dieser Scheideanstalt in dem Maß, wie wir Gold einkaufen, dort das Gold ein aus dem Topf und fertigen daraus den neuen Schmuck. Und insofern ist es eben unser Ziel, diesen geschlossenen Goldkreislauf zu bauen. Und wenn du jetzt nochmal fragst nach Wettbewerb, Konkurrenz, es gibt natürlich andere Unternehmen, die nachhaltigen Schmuck anbieten. Es gibt andere Unternehmen, die recyceltes Gold ankaufen. Es gibt andere Unternehmen, die vielleicht auch andere Ressourcen anzapfen. Es gibt zum Beispiel auch das Handy als Quelle von Feingold, also kleinen Partikeln. Aber nichts davon schafft es, in dieser Dimension, in dieser Schnelligkeit Gold wirklich in den Kreislauf zurückzubringen. Und das ist natürlich, was mich reizt, weil wir haben letztes Jahr im November, also vor genau einem Jahr gelauncht. Wir haben jetzt fast 1 Million Euro Altgold schon recycelt und das sind irgendwie 20 Kilo Gold. Ja, das ist richtig viel. Und das sozusagen wirklich weiter nach vorne zu treiben und am Ende des Tages daraus ein sehr, sehr großes Plattform-Business zu bauen, ist eigentlich das Ziel.
Du hast schon gesagt, dass du hast gerade das Ziel angesprochen. Ist das Ziel weiterhin quasi Lead-Magnet zu sein oder eine geile, sage ich mal, Anziehung überhaupt für eure Hauptmarke Schmuck zu verkaufen? Oder geht vielmehr die Vision auch hierhin, einen Snox und andere Anbieter so ein bisschen so wie eine Gutscheinplattform ist es ja mal, wenn man es versucht, vereinfacht zu sprechen. Wie ist da die Vision? Wo wollt ihr hingehen?
Also es ist tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen Proof of Concept schaffen, damit wir eben auch zeigen können, dass es funktioniert und dass wir den Trust haben, dass uns die Kunden ihr Altgold schicken, weil das ist eben das Spannende. Deswegen kann das in meinen Augen auch im Moment eigentlich niemand so nachbauen, weil du brauchst eine extrem hohe Begehrlichkeit auf dem Kernprodukt, dass du dich wirklich hinstellst und guckst und was will ich zu Hause sozusagen irgendwie nicht mehr haben. Das heißt, wenn jetzt ein Snox sowas bauen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben sagt, ich schicke jetzt mein Gold ein für Socken, das ist nicht ganz so wahrscheinlich, ja. Und deswegen funktioniert es eben bei uns, weil es ist ein sehr hochpreisiges Produkt, ein Luxusprodukt bei This is Bliss, was wir fertigen. Und diese Geschichte macht total Sinn. Am Ende des Tages ist aber die große Vision, genau wie du sagst, ein Plattform-Business draus zu bauen. Wir wollen schon erstmal, dass man wirklich in höherpreisige Valuables investiert, dass man zum Beispiel überlegt, dass man es für Galerien öffnet, fände ich spannend, weil ich ja mich auch mit dem Kunstmarkt irgendwie beschäftige und selber Kunst kaufe, dass man aber dann im Grunde, weil wir wirklich krasse Werte haben, wir hatten neulich eine Kundin, die hat was eingeschickt bei uns, das war bisher das höchste Angebot, das waren 12.000 Euro Und sie meinte, sie kann es nicht fassen, weil es in einem Schuhkarton bei ihrem Keller lag die letzten 20 Jahre. Also das geht wirklich schnell, ja. Also so eine Panzerkette ist locker mal schnell im Ankauf 2.500 Euro wert. Also das sind wirklich crazy Werte. Und das finde ich natürlich schon extrem reizvoll, im ersten Schritt zu sagen, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Im nächsten Schritt zu sagen, was sozusagen sind denn eigentlich noch Dinge, für die es spannend sein könnte, wo man einfach höhere Werte hat. Aber am Ende des Tages, Johannes, völlig richtig, ob du jetzt einen Snox-Gutschein kaufst oder einen Amazon-Gutschein oder Mediamarkt, ist am Ende nicht mehr mein Thema, weil es ist ja dein Kapital und mir geht's drum, an die 616 Milliarden Euro zu kommen, weil das ist, finde ich, das Spannende zu sagen, wirklich, da ist so viel Geld, was bei den Leuten zu Hause rumliegt. Und das Schöne ist, dass aus einer unternehmerischen Sicht sich das nicht nach Geld anfühlt. Ja, das heißt, es ist eben wirklich so, wir merken das. Wir haben ja verschiedene Events auch und wir haben dann auch jetzt zwei, dreimal so gemacht, dass wir direkt sozusagen Bliss Bank Capital Einwertung vor Ort hatten. Die Kunden kriegen ihren Gutschein. Du, und dann gehen die aber mal sofort rüber und kaufen sich für 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro Schmuck. Und das fühlt sich gut an und nicht schlecht. Und so psychologische Kontoführung ist ja völlig irre. Aber du hast nicht das Gefühl, dass du Geld ausgegeben hast. Und insofern ist es natürlich auch ein ganz toller Prozess, weil es wahnsinnig Spaß macht. Das ist so ein richtiger Treasure Hand, der auch losgeht irgendwie bei den Familien zu Hause und zum Beispiel auch, also die Tante würde jetzt vielleicht nicht sagen, guck mal hier Schatz, hast du 2.000 Euro, kauf dir einen schönen Ring. Die sagt aber, du, ich habe hier so eine alte Panzerkette, schick die auch mal noch mit ein, mal sehen, was die wert ist, weil bei mir liegt es ja eh nur rum. Und deswegen finde ich, es ist wirklich so spannend und wir haben das schon von vornherein so aufgesetzt, es ist eine eigenständige GmbH. Genau aus dem Grund, man hätte ja auch sagen können, man integriert das in die Sysbliss, aber ich war von vornherein sozusagen, haben wir jetzt so ein Holding-Konstrukt gebaut und es ist komplett eigenständig und es gibt auch ein RevShare-Kickback, ja, an die Bliss Bank Capital. Das heißt, es ist ein RevShare-Modell und das könnte man natürlich auch auf andere Firmen super lean und easy ausrollen und genau, das ist eigentlich so ein bisschen das Kernthema und das ist schon, muss ich sagen, eine sehr, sehr gute Idee.
Das Voll. Stimmt. Aber ich finde es verrückt, wie schnell sich das dann ja auch etabliert hat bei euren Kunden, dass ihr, wann hast du gesagt, wann habt ihr damit gestartet? Letzten November, Dezember, ein Jahr?
Letztes Jahr im November und man darf es wirklich gar nicht sagen, aber wir wickeln die komplette Operations hier über unser Team ab. Wir sind ja ein festes Team von irgendwie 8 Leuten nur. Das ist ja super klein und das ist aber ganz bewusst gewählt. Also mein großes Vorbild ist tatsächlich immer irgendwie Kylie Cosmetics, die irgendwie mit 11 Leuten, Milliardenbewertungen, ist so meine absolute Traumvorstellung. Weil wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung im Gründen und hatte ja schon mal irgendwie über 300 Mitarbeiter und muss halt eben einfach sagen, das ist nicht mein Ding. Ja, also ich habe einfach Bock, eine richtig große Firma zu bauen, aber ich will es mit den richtigen Leuten machen. Ich will es durch extrem viel Automatisierung machen. Ich will durch smarte Prozesse eben wirklich versuchen, es so so wenig personenintensiv wie möglich zu machen. Und das ist schon etwas, was echt Spaß macht, weil ich das einfach mag und ich das gerne mag, wenn sich alle kennen und wenn es irgendwie klein ist. Und es wird sich nicht für immer so halten lassen, weil dazu habe ich auch viel zu viel Bock, das Ding irgendwie zu skalieren. Aber das ist so ein bisschen im Moment schon mir ein ganz wichtiger Faktor, nicht zu schnell zu viel Overhead zu produzieren, weil ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Also ich habe das ja alles komplett gebootstrapped gestartet. Also ich habe mit 500 Euro angefangen und das vor irgendwie 5 Jahren und mittlerweile eben sind es jetzt irgendwie 4 GmbHs und ein echt relativ großes Konstrukt und das aber eben auch profitabel at all levels und das bringt schon echt viel Bock, weil mich das sehr antreibt, diese unternehmerische Freiheit zu haben und diese Unabhängigkeit und ich meine, Johannes, habt ihr ja auch angefangen, ne? Also das ist schon wirklich cool und da geht nicht alles, aber man gibt das Geld, glaube ich, schon nochmal anders aus, als wenn es von außen kommt.
Ich finde, du hast was sehr Spannendes in einem anderen Podcast gesagt. Ich glaube, der ist noch gar nicht so alt, Female Finance. Und da hast du gesagt, korrigier mich, ich sage es bestimmt nicht wortwörtlich gerade richtig, aber dass du mit The Sysbliss immer die Erfahrung hattest in den letzten Jahren, dass du eigentlich der Nachfrage und der eigentlichen Größe von der Brand hinterherrennst und dass das auch so viel Spaß macht und mittlerweile so das Gesündeste ist. Wenn du jetzt andere Firmen siehst oder andere Gründer auf dich zukommen und dir quasi das Gegenteil erzählen und sagen, oh, wir haben den Markt größer eingeschätzt oder irgendwie, wir müssen ja irgendwie versuchen, die Nachfrage zu schaffen und irgendwie sind die Operations schon größer als eigentlich das, was wir hier gerade irgendwie abbilden. Würdest du dann immer empfehlen, was anderes zu suchen, es irgendwie umzustellen, weil du sagst, dass es mittlerweile der einzige Weg ist für dich?
Also, sehr gute Frage. Ich würde schon sagen, dass man schneller, ehrlicher zu sich sein sollte, wenn Dinge nicht funktionieren. Ja, also ich muss schon wirklich sagen, zu sehen, wie leicht es ist, wenn es geht und wie viel Spaß das machen kann, wenn es nicht nur schwer ist, ist echt eine krasse Erfahrung. Und mit dieser Erfahrung heute würde ich nie wieder so eine Firma wie Bloomy Days so lange bauen. Also das muss man ganz klar sagen, das sagen wir uns fast jeden Tag. Also ihr müsst euch vorstellen, 2017, Muttertag, hatten wir 10.000 Sendungen. Wir hatten eine 3.000 Quadratmeter Lagerhalle. Wir hatten 300 Mitarbeiter im Lager im Dreischichtsystem. Von morgens um 4 bis nachts um 4 haben wir da diese 10.000 Blumen bei, keine Ahnung, 0 Grad oder 5 Grad in dieser Halle. Wir standen auf Pappkartons, diese Blumen einzeln gepackt in Freshbags. Ja, die sind fast die Finger abgefallen in die Kartons und so. Für, haltet euch fest, fertig geputzte Schnittblumen inklusive Versand pro Paket für 19 fucking Euro 90. Ja, und das ist wirklich so, wo man sich heute denkt, so okay, wow. Das ist schon etwas, wo man einfach sagen muss, da hätten wir früher schnallen müssen, dass diese Operations einfach eine Nummer zu krass sind. Ja, also das ist wirklich, wenn du es nur skalieren kannst über Menschen, weil es so viel händische Arbeit ist, du kannst nichts automatisieren, du kannst nichts irgendwie, dann ist das schon auch nochmal auf einem anderen Level herausfordernd. Und da muss ich schon sagen, so rückblickend, würde ich, wenn ich das heute sehen würde, bei einem Gründer oder einer Gründerin, würde ich schon sagen, vielleicht denkst du da nochmal drüber nach. Und ich muss auch sagen, dass natürlich diese Erfahrungen einfach Gold wert sind. Ne? Also man muss wirklich sagen, ich liebe jedes Jahr, dass ich älter werde. Ich liebe jedes Jahr, dass ich mehr Erfahrung gewinne, weil man einfach merkt, wie viel leichter es dann irgendwie dadurch nochmal wird. Und ich fange jetzt auch gerade an, mir so ein paar Startups anzugucken als Investment. Und ich finde es unfassbar schwer, weil ich überall so 3000 Dinge sehe, die ich anders machen würde. Und so 3000 Dinge sehe, wo ich denke, so, die rennen in die falsche Richtung und so. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, weil ich weiß es eben auch noch von früher, am Ende des Tages willst du es als Gründer halt nicht hören, weil du glaubst ja immer, du weißt es besser, sonst würdest du ja gar nicht erst diesen Wahnsinn irgendwie machen. Aber es ist auch echt schwer, von der Seitenlinie zuzugucken und da dann irgendwie nichts zu sagen. Und insofern ist es, glaube ich, kann man das nicht pauschal sagen, aber erstmal zu versuchen, etwas gebootstrapped zumindest im ersten Jahr zu gucken, gibt's da Traction, gibt's da einen Markt, funktioniert das Produkt irgendwie? Das hat die Erfahrung schon echt gezeigt, dass das total sinnvoll sein kann.
Du hast aber auch gerade gesagt, und das geht ja irgendwie auch in die ähnliche Richtung, dass du 2018, hast du gesagt, hast du 500 Instagram-Follower gehabt. Jetzt geht sehr viel über deine Personal Brand. Aber auch als ihr gestartet habt mit The Sis Bliss, hattet ihr auch am ersten Tag auch 30.000 Euro Umsatz über euren Etsy-Shop. War das auch durch deine Personal Brand damals schon, weil du das auch einfach sehr lange angeteasert hast? Oder wie kam das zustande?
Ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe es komplett unterschätzt. Und es war wirklich, ich habe die ersten 2 Jahre, als ich das gemacht habe, habe ich immer gesagt, so mein Healing von Bloomy Days. Ja? Weil ich meine, bei Bloomy Days, ich habe 80 Seiten Businessplan geschrieben, ich bin irgendwie zu allen Banken gerannt, wir haben Crowdfunding gemacht, wir haben 5 Millionen Funding eingesammelt. Das war so strukturiert und so ist so ein Plan gefolgt. Und danach habe ich wirklich gesagt, ey, scheiß drauf, jetzt, das hat irgendwie so nicht funktioniert, jetzt höre ich nur noch auf mein Bauchgefühl und mache jetzt einfach mal das, worauf ich Bock habe. Und das war tatsächlich da eine ganz andere Herangehensweise. Und es war dann so, also jetzt erzähle ich euch mal die wahre Geschichte.
Okay.
2018. So, ja. Also ich wirklich keine Kohle mehr auf dem Konto. Mir von 2000 Euro aus dem Dispo irgendwie einen neuen Laptop gekauft und dachte, scheiße, jetzt muss ja irgendwie weitergehen. Und habe dann so Beratung gemacht bei großen Unternehmen. So, ja. Dann war ich da und habe irgendwie festgestellt, das ist überhaupt nichts für mich, weil ich einfach irgendwie, Johannes, weißt du, sehr undiplomatisch bin und denen irgendwie in den ersten 5 Minuten schon eigentlich alles sagen muss oder gesagt habe, wofür die eigentlich normalerweise hätten viel Geld bezahlen müssen. Und die dann immer so, schön, dass du da warst, aber jetzt wissen wir ja schon alles. Und ich dann wirklich, das gibt's doch nicht. schwierig. Und dann habe ich aber halt irgendwie unter anderem von einem sehr großen Unternehmen, die haben ihre Führungsriege nach Berlin geschickt und da ging es irgendwie darum, wie können wir den Umsatz noch um 5 Millionen dieses Jahr steigern, und da sollte ich dann dazukommen und das Team so feedbacken aus unternehmerischer Sicht, wie ich die Ideen finde. Und dann kamen die wirklich nur mit absolutem Quatsch zurück. Ich wollte gerade sagen, gequillte Scheiße, muss man wirklich sagen. Das war dann so, ja, wir haben hier noch im Lager Handtücher gefunden, wir machen eine Onpack-Promotion. Dann haben wir uns überlegt, wir könnten doch einen Gutschein machen für eine Audio-Plattform, den wir draufdrucken. Wir machen einen Bundle für Männer, und es war wirklich so nichts Innovatives. Und dann habe ich gesagt, also passt mal auf, ihr müsst euch doch mal mit dem Kern eurer Marke auseinandersetzen. Was ist denn eigentlich der Kern vom Kern eurer Brand? Das ist der Geruch. Das ist der Geruch, den jeder kennt, wo jeder diese krassen Kindheitserinnerungen dran hat. Und jeder, der das riecht, der weiß sofort, was für eine Marke das ist. Jetzt machen wir einen Aussand an Influencer, und die waren ja damals noch nicht teuer. Das war ja wirklich irgendwie so 2017, da war Instagram schon, da wusste man schon, dass es könnte was werden, aber es war jetzt ja nicht super big, ja. So, das heißt, da konntest du noch super viel Sendouts machen, wo du noch nichts bezahlt hast, wo du wirklich noch mit kreativen Ideen coolen Output generieren konntest. Na, ich sag, lass noch ein Package machen, das schicken wir jetzt irgendwie an 100 Influencer und sagen, wir schicken dir Kindheitserinnerungen zurück, das ist der Geruch deiner Kindheit, und damit kreieren wir irgendwie eine Kampagne. Und dann hat sich irgendwie der Deutschland-CEO dazugeschaltet, und dann habe ich am nächsten Tag auf und habe gesagt, so, welche Ideen haben Sie jetzt genommen? Und dann haben sie gesagt, ja, nee, also die glauben alle nicht an Instagram. Und ich so, Alter. So, und ehrlich gesagt habe ich diese ganze Geschichte nur gemacht, weil ich so genervt war von meinem Beratungsbusiness, dass mir keiner zuhören wollte, dass man aus Instagram ein Business bauen kann, dass ich das nur gemacht habe, um Case für meine Beratung zu bauen. Das heißt, es war eigentlich überhaupt nicht geplant, daraus eine Firma zu gründen, sondern ich wollte einfach nur beweisen, dass Instagram-Commerce aus dem Nichts heraus funktioniert und auch mit irgendwie 500 Followern. Und dann habe ich einfach mal geguckt, so, wonach fragen die mich denn? Und die meisten haben mich nach meinen Ketten gefragt. Und die Ketten habe ich mir von einem Goldschmied anfertigen lassen in Hamburg. Da sind die Namen meiner Kinder drauf eingraviert. Und irgendwie haben mich jeden Tag 2-3 Leute nach den Ketten gefragt. Und dann dachte ich mir so, naja, ich kann denen jetzt immer sagen, wo ich das habe machen lassen. Oder ich kreiere guten Content, indem ich denen nämlich mal zeige, wie baut man irgendwie ein Business, und habe denen halt gesagt, schaut mal, ich weiß, dass viele von euch gründen wollen, und das ist gar nicht so kompliziert, weil ihr könnt zum einen ein Einzelunternehmen gründen, ihr müsst nicht gleich eine GmbH gründen. Ihr baut euch einfach irgendwie ein InDesign-Logo, dann habe ich gesagt, guck mal, und jetzt habe ich irgendwie auch keine Kohle, um einen richtigen Shop aufzusetzen, dann macht man das einfach mal bei Etsy, so, und hab die halt über 2 Monate so an dem Prozess mitgenommen, hab da meinen Goldschmied angerufen und hab gesagt, du, also ich würde da so ein paar Orders rüberschicken, keine Ahnung, was dabei rumkommt, aber wäre das okay? Und er so, ja klar, Logo ist okay. Und dann bin ich halt wirklich mit diesem Etsy-Shop am 1. März 2018 live gegangen und habe dann halt irgendwie für fast 30.000 Euro Ketten verkauft. Und da war für mich so mega geil. Jetzt können mir diese alten weißen Männer irgendwie nicht mehr erzählen, Instagram funktioniert nicht, sondern es war für mich wirklich, der Case ist abgeschlossen. Wenn mir keiner zuhört, jetzt habe ich ja den Proof selber erbracht. Alles klar, dann wird das schon funktionieren, wenn hier irgendwie jemand 100.000 Follower hat. Dann wird da schon auch irgendwie Umsatz dahinter stecken. Weil ich habe ja mit 500 Followern schon Umsatz gemacht. So, und dann habe ich aber nicht mit meinen Kunden gerechnet. Und dann hörte das nämlich nicht auf. Und da war dann irgendwie so der Punkt, dass ich dachte, okay, die hören ja gar nicht auf zu bestellen. Aber ich dachte, es haben doch jetzt schon alle Menschen bestellt, die ich da kenne. Und so ist das dann eigentlich gekommen.
Wie gut, dass du so genervt warst von dem Beratungsbusiness.
Das ist verrückt, ne? Das ist echt so eine Geschichte, die darf man eigentlich gar nicht erzählen. Aber es ist die wahre Geschichte.
Naja, meistens kommt es ja dann doch irgendwie so, aber also ich meine, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass du dich auch einfach damit zufrieden gegeben hättest, wie, glaube ich, einfach viele Leute, die sagen, das ist halt mein Job, so, ich gehe da jetzt halt morgens hin, ich weiß, ich habe da jetzt nicht den größten Impact oder mir wird nicht zugehört, aber dann wird es Sisplus nicht geben.
Ja, das ist nicht so mein Ding.
Anders als meine Personal Brand, wenn man es so nennen will, habe ich Instagram habe ich verkackt, habe ich nicht hinbekommen, und dann bin ich zu LinkedIn gegangen und dann hat es erst da angefangen. Hast du vielleicht jetzt gegen Ende der Folge noch Tipps, wie hast du die Personal Brand aufgebaut und vor allem, wie generierst du jetzt auch neue FollowerInnen, aber auch, wie bespielst du deine Community? Klar, vor 4, 5, 6 Jahren, als du angefangen hast, war das wahrscheinlich noch was anderes. Du hast uns aber auch im Vorgespräch gesagt, du renovierst gerade irgendwie privat ein Haus, dokumentierst es auch wieder auf Instagram und hast 16.000 Follower gemacht. Also du scheinst ja sehr, sehr gut verstanden zu haben, was generell gesehen eine Instagram-Community ausmacht, was sie interessiert und wie man auch noch heute wächst und so ein bisschen das Konzept verfolgt, Document over Create. Da bin ich super gespannt, wie siehst du, wie ist dein Blick auf Instagram, wie wächst man heute?
Absolut, also vielleicht, um dann einmal kurz das vorwegzunehmen, als ich angefangen habe, habe ich angefangen, als Instagram das Story-Feature eingeführt hat. Wäre damals es nur fotobasiert geblieben, wäre ich auf Instagram niemals irgendwas geworden, weil mir einfach Video-Content total liegt. Ja, also es macht mir total Spaß, meinen Alltag zu dokumentieren. Es stört mich überhaupt nicht, in der Kamera zu sprechen. Das ist einfach was, was mir total leicht fällt. Und das ist auch der Hauptgrund, dass wirklich die Leute sagen, das ist wie so eine Art kleine Daily Soap ist durch meinen Alltag. Und mir war von Anfang an wichtig, dass sozusagen natürlich meine Personal Brand stark verwoben ist mit meinen Marken. Das ist ja auch der Grund, warum es The Sis Bliss heißt, weil ich eben feststellte, ich habe schon am Anfang viel Kooperation gemacht, auch als ich noch relativ wenig Follower hatte, sind schon Unternehmen auf mich zugekommen und wollten mit mir arbeiten. Und irgendwie war halt immer alles, was ich gezeigt habe, sofort ausverkauft. Und obwohl ich wirklich keine riesen Community hatte. Und dann sagte eine Freundin zu mir, ey Franzi, das ist so krass, du bist wirklich Cicirella, ja? Alles, wo du den Zauberstab draufhältst, ist es sofort weg. Und so ist dann The Sis Bliss entstanden, weil wir gesagt haben, das ist sozusagen diese Magic, die das alles ausdrückt. Und darum haben wir diese ganze Community gedreht. Also unser Hashtag ist ja auch Sisterhood, also mit Doppel-S, weil wir einfach sagen, das ist so dieser Zusammenschluss. Es geht ja auch ganz viel um Female Empowerment. Und ich habe aber immer gesagt, es gibt auch einzelne Brandkanäle und da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das aufbauen kann. Es gibt ja auch Gründer, die auf den Brandkanälen sozusagen selber sehr präsent sind. Das bin ich gar nicht, weil ich eben sage, ich bin unglaublich schnell gelangweilt von monothematischem Content. Das heißt, Brandkanäle tendieren natürlich dazu, sehr viel Produkt zu zeigen. Und ich wollte eben die Follower wirklich mitnehmen durch meinen echten Alltag. Es gibt auch sehr viel so Lifehacks, Family-Content, Reisen. Wir waren jetzt gerade in Marokko 2 Wochen. Also hätte ich mir eigentlich sponsern lassen müssen vom marokkanischen Tourismusverband. Ich weiß nicht, wie viele Menschen irgendwie jetzt eine Reise nach Marokko gebucht haben. Und das macht mir aber halt mega viel Spaß, die wirklich echt und authentisch mitzunehmen. Und ich glaube, Authentizität ist da wirklich das Wichtigste. Und zum Thema, wie baut man eine Personal Brand heute? Ich hatte ja gerade, war ich auf einem Panel mit Tina Müller, ja, also mein großes Vorbild, was das Thema Brandbuilding angeht, also unglaubliche Frau. Und da ging es um das Thema Personal Branding. Und ich glaube, was viele Leute heute unterschätzen, ist, dass Personal Branding damit losgeht, wie man irgendwie morgens durch die Tür kommt. Ja, wie du dich beim Bäcker verhältst, wie du mit dem Taxifahrer umgehst, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, wie du einfach bist als Mensch. Und viele wollen heute eine nicht natürliche, nicht authentische Brand aufbauen in Social Media und das funktioniert in meinen Augen einfach nicht, sondern man muss wirklich versuchen, so zu sein, wie man ist. Und ich finde es jeden Tag wieder unglaublich, wie viele Leute mir bei meinem Leben zugucken wollen, die daran Spaß haben, weil ich immer denke, ich mache ja nichts, zeige ja nur, was ich bin. Also das ist ja gar nicht für mich irgendwie verstellt, sondern es ist wirklich ein kleiner Teil meines Lebens, den ich dort zeige. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ich auf LinkedIn überhaupt nicht aktiv bin, weil ich eben finde, und da sind wir wieder ganz am Anfang der Folge, wie stellst du dich vor? Ich sage, ich bin selbstständig, weil das für mich sozusagen mein Business-Ego existiert nicht. Ich will, dass meine Firmen erfolgreich sind. Ich will, dass die Firmen nach vorne gehen. Ich will, dass wir viel Umsatz machen, dass wir große Firmen bauen. Aber LinkedIn ist für mich sozusagen immer mit so einer gewissen Awkwardness irgendwie verbunden, wenn ich da so Sachen lese, denke ich mir so, oh Gott, also weißt du, was ich meine? Das ist immer so ein bisschen wie so kreideknirschende Zähne. Und das fühle ich nicht. Und deswegen kann ich jetzt natürlich sagen, ich versuche mich zu verstellen, um irgendwie auch einen großen LinkedIn-Reach aufzubauen. Aber mein Medium ist einfach total Instagram. Damit fühle ich mich wohl. Das kenne ich in- und auswendig und hoffe aber natürlich schon auch. Und deswegen muss ich auch sagen, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir mittlerweile eine größere Bekanntheit bekommen, dass wir unabhängiger werden von Instagram. Wir haben jetzt wirklich 5 Jahre hart geackert. Jetzt fangen wir an mit PR, jetzt fangen wir an, wirklich rauszugehen. Und das läuft auch sehr, sehr gut an, weil ich sozusagen natürlich auch jetzt schon einfach was erzählen kann. Dann hören dir die Leute auch zu. Wir haben viel Umsatz, wir sind profitabel. Es ist eine Wahnsinnsgeschichte, jetzt auch noch mit Bliss Bank Capital. Ganz anders als bei Bloomy Days, wo wir es von vornherein gemacht haben. Da pitchst du immer so eine Vision und musst immer sagen, das werden wir alles schaffen, das werden wir alles machen. Jetzt können wir halt sagen, das machen wir schon. Und das ist jetzt schon so ein bisschen der Way Out, dass wir einfach sagen, wir versuchen jetzt, das einfach nochmal in klassische Medien verstärkt reinzubringen. Instagram wissen wir, wird wahrscheinlich endlich sein. Ich weiß auch nicht, wie lange es noch gut geht, ehrlich gesagt. Also ich gebe dem auch maximal noch so 1-2 Jahre. Ich glaube, wenn wir nächstes Jahr noch ein gutes Jahr haben, ist es super. Aber ich weiß nicht genau, wie lange wir wirklich, weil wir sehen schon an den Wachstumsraten und so. Es wird entweder TikTok sein oder noch was ganz Neues kommen. Aber ich glaube, das wird nicht die nächsten 10 Jahre gut gehen. Und was wir zum Beispiel auch machen, und das habe ich sehr früh angefangen, glaube ich auch früher als viele andere, dass ich so einen sehr persönlichen wöchentlichen Newsletter mache. Weil mir eben schon früh klar war, auch wenn Instagram von heute auf morgen nicht mehr ist, mein Account gehackt wird oder was auch immer, ich brauche einen persönlichen Zugang zu meinen Kundinnen. Und da haben wir, ist jetzt nicht riesig, aber ich glaube, 15.000 Subscriber oder so. Das sind aber wirklich auch 1:1 die mir auch auf Instagram folgen, die unsere Kundinnen sind, die ich wirklich auch direkt ansprechen kann. Das heißt also, wenn jetzt morgen mein Instagram-Account nicht mehr funktionieren sollte, habe ich trotzdem noch einen sehr engen Draht. Wir haben schon über 100 Newsletter geschrieben, das heißt Post von Sissy. Also das ist auch sozusagen sehr so in dieser Instagram-Sprache. Und es ist kein klassischer Produkt-Newsletter, sondern es ist wirklich nochmal so Insights, Behind the Scenes aus meinem Leben, nochmal mehr, als man auf Instagram erfährt. Und den schicken wir immer samstagmorgens um 5.30 Uhr, dass der wirklich als erstes, wenn du aufwachst, irgendwie da ist und sehr contentlastig ist und auch sehr, sehr gut funktioniert. Also wir haben da wirklich seit Anbeginn Öffnungsraten von durchschnittlich 75% und auch einfach einen sehr, sehr hohen Umsatz, den wir darüber generieren. Also das funktioniert wirklich nochmal gut als zusätzliches Tool und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten, glaube ich, so als Tipp für das Thema Personal Branding zum einen: Sei du selbst, sei niemand, also versuch im Internet niemand anderes zu sein, als du im echten Leben bist, weil es fällt irgendwann auf und es fällt dir auf die Füße. Und identifizier das für dich richtige Medium. Ich glaube, das sind so die beiden wichtigsten Tipps, dass man wirklich einfach guckt, womit fühlt man sich wohl. Und ich kenne auch ganz, ganz viele, die einfach sagen, ich hasse es, vor der Kamera zu sprechen. Dann ist es okay, aber dann ist auch Instagram einfach nichts für dich. Und insofern, glaube ich, muss man das einfach so ein bisschen für sich abwägen und im besten Fall sollte man das Medium schon auch selbst nutzen, damit man es auch einfach ein bisschen versteht.
Crazy. Eine vorletzte Frage, meine letzte Frage an dich heute. Wir als Snox stehen für Why Not? Einfach mal machen. Du hast schon die Anekdote mitgebracht, irgendwie, dass jemand für 12.000 Euro was eingeschickt hat. Hast du vielleicht noch was anderes parat, wo du selber vielleicht auch gedacht hast, ey, why not, ich mache jetzt einfach mal, ich starte, ich versuche das Feature aus und es ist durch die Decke gegangen. Es kann auch komplett in die Hose gegangen sein, aber hast du eine Why Not Story, die du uns teilen kannst?
Ja, ich glaube, Johannes, da teilen wir sehr viel, weil ich glaube, so Why Not ist Teil meines ganzen Wesens und meines ganzen Tuns. Und ich glaube, es bestimmt sozusagen alles, alles, was ich mache. Und ich habe gerade überlegt, was für ein Beispiel ich dir raussuche, aber ich glaube, das hat sich wahrscheinlich auch durch das Gespräch so ein bisschen gezeigt, egal ob es eben The SysBliss war, wo ich mir dachte, ja, okay, why not, mache ich das jetzt halt mal mit Bliss Bank Captain, warum macht das denn eigentlich niemand sonst? Oder auch unser Haus, was wir im letzten Jahr gekauft haben. Also ich sehe tatsächlich eigentlich nie die Probleme, sondern ich sehe immer nur die Lösung und das treibt mich an. Ich bin ein Puzzle-Master und liebe nichts mehr, als wenn es richtig kompliziert wird und richtig anstrengend wird und finde, das ist das Schönste für mich. Und insofern, glaube ich, beherrscht Why Not mein tägliches Tun und ich finde auch, dass so ein Leben voll sein darf und das vielleicht auch nochmal bei allem, was wir im Moment ja auch immer irgendwie wieder diskutieren im Sinne von, man muss auf sich achten, nicht zu viel arbeiten und du bist ja auch so ein Maniac, finde ich, ist es auch mal wieder ganz wichtig zu sagen, wie unfassbar viel Spaß das bringt, wie unfassbar geil das ist, dass man diese Journey erleben darf, wie krass das eigentlich ja einen motiviert und antreibt und wie schön das ist und dass man eben wirklich auch das zulässt, dass Arbeiten was Tolles ist und nicht, dass immer nur schlecht redet, sondern dass man es auch einfach wirklich genießt. Und ich muss sagen, it's a wild ride, aber ich liebe es und will es nicht anders haben und deswegen wird es auch immer so weitergehen. Und wenn ich 80 bin und auf mein Leben zurückgucke, dann will ich, dass da das richtig voll war und alles drin war und ich alles mitgenommen habe und das funktioniert im Moment zum Glück ganz gut.
Oh, sehr schön. Die allerletzte Frage, die wir auch jedem Gast in unserem Podcast stellen, ich glaube, die passt auch sehr gut zu dem, was du gerade schon in den Sätzen davor gesagt hast, aber wenn du dich jetzt auf nur eine einzige Charaktereigenschaft beschränken dürftest, die dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist, welche wäre das?
Ich glaube Disziplin, weil bei allem Fun und bei allem Mut und bei allem, was man tut, gehört auch sehr, sehr viel Disziplin dazu. Und ich meine eigentlich in jedem Bereich, den man sich anguckt, mein Instagram, es ist, glaube ich, seit 5 Jahren kein Tag vergangen, an dem ich nichts gepostet habe. Und es ist egal, ob ich krank bin oder ob ich verkatert bin oder ob irgendetwas ist. Das Content Game geht weiter und ich glaube, ich habe ein sehr, sehr hohes Durchhaltevermögen. Und man kann so schlau sein, wie man will. Wenn man nicht die Disziplin hat, es durchzuziehen, dann ist es nichts wert. Und insofern würde ich sagen, ist es, glaube ich, doch die Disziplin, die mich da auszeichnet.
Vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst, liebe Franzi. Es war uns ein Fest und an alle, die zugehört haben, geht doch jetzt einfach mal in den Keller runter oder vielleicht am besten in den Keller von der Oma. Und eine Mitarbeiterin von mir, und ich finde, das passt sehr gut zu dem Thema, was du vorhin gesagt hast, sagt immer bei der Lohnsteuer, die man sich zurückholen kann, sagt sie immer, das ist Spaßgeld. Und ich finde, dass das so sehr zu dem passt, einfach mal Gold bei euch einschicken, es liegt eh rum und man hätte damit sonst nichts anderes gemacht, deswegen geht doch alle mal runter in den Keller, schaut oder fragt mal in der Familie, haben wir nicht noch Gold im Keller, und dann nichts wie ab zu Bliss Bank Capital, jetzt habe ich es gelernt.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, genau, dass wir noch schnell noch viel größer werden und Snox erbinden können, dann haben wir irgendwas davon.
Toi, toi, toi. Danke Franzi für deine Zeit und wir hören uns bald.
So gerne, bis bald.
Tschüss. Ich fand's mega spannend, was ein positiver Mensch. Ich finde, wir haben sehr viele positive Menschen in unserem Podcast, aber Franzi sticht da noch mal ein bisschen hervor, oder was würdest du sagen?
Voll, auch tolles Selbstbewusstsein, auch man merkt einfach, jede Ader ihres Körpers brennt irgendwie für Unternehmertum und das, was sie macht. Deswegen auch ein geiles Geschäftsmodell irgendwie. Also wäre ich Investor dahingehend und sie hätte ein Ticket offen, wäre ich danach so, ey, ja, ich glaube dran. So, sie hat das mit so einer Überzeugung gemacht. Daher kann ich mir das echt einfach sehr inspirierend und kann mir das gut vorstellen, dass sie da noch eine große Karriere in den nächsten Jahren hinlegen wird.
Worum geht's nächste Woche, Johannes?
Jason ist am Start gewesen. Und zwar reden wir über Black Friday. Bisschen komisch, es ist gerade Dienstag. Black Friday kommt am Freitag. Wir werden aber die Folge aufnehmen nach Black Friday. Das wäre gerade eine gute Deutschaufgabe mit Konjunktiv, Zukunft oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird Jason da sein. Wir werden über den Black Friday sprechen. Zum einen sprechen wir bei Snox, wie es lief. Was sind unsere Erkenntnisse? Aber wir haben gedacht, wir holen noch Jason ins Board, weil er hat Zugriff von, wenn nicht sogar zu Hunderten Ad-Accounts und da so seine Key-Learnings, was er beobachtet hat. Könnt ihr drauf gespannt sein. Wird sehr, sehr gut. Und da vielleicht kurze Eigenwerbung, wenn ihr noch mehr zu Black Friday erfahren wissen wollt. Ich bin auch in der Zukunft. Ich war dann zu Gast, wenn ihr das hört, im OMR Education Podcast, weil da werde ich alle Zahlen und Learnings wirklich von Snox zeigen, beziehungsweise auf die Ohren bringen der Leute. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann gebt jetzt ein bei Spotify OMR Education. Das sollte die neueste Folge sein. Jetzt darf es nur nicht schief gehen, weil wir sind gerade noch in Terminabstimmung. Aber toi, toi, toi. Und am Montag, was ist da, Romy?
Podcast-Tag. E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.